So, in den letzten Folgen ging es ja viel um kleine Veränderungen und darum, warum die großen Durchbrüche oft überschätzt werden. Heute spreche ich mit jemandem, der seit fast 5 Jahrzehnten,
wenn man die Schülerzeitung dazu nimmt,
die Schülerzeitung schreibt. Und zwar nicht für sich allein, nicht ins Tagebuch, sondern unter Druck für Kino, für Fernsehen und fürs Theater. Und ich möchte heute auch weniger mit dir über deinen Erfolg sprechen. Tiefstapler. Ja. Sondern darüber, wie man überhaupt so lange weitermacht. Also direkt rein. Erste Frage. Gab es Momente, wo du dachtest, ich kann und ich will das nicht mehr?
Oh. Nee. Also was es gibt, ist ganz neu. Das muss man aber wirklich wissen, das ist, glaube ich, fernsehspezifisch. Ich habe mit 2 Kinofilmen angefangen, ja, vor fast 30 Jahren. Ich habe jetzt neuerdings mehr Theater gemacht, aber dazwischen mache ich eigentlich fast nur Fernsehen. Und meist Fernsehfilme, einmal war ein Zweiteiler dabei. Und mir ist jetzt aufgefallen, ich hoffe, das ist nicht zu insiderhuberisch, dass es gerade in den letzten 1-2 Jahren in Redaktionskonferenzen, Redaktionen sind die Menschen, die für Fernsehsender verantworten, was gemacht und gesendet wird, da geht es nicht mehr darum, mir gefällt ihre Hauptfigur nicht oder die Geschichte hat Durchhänger oder die Dialoge sind misslungen, sondern plötzlich geht es nur um, bringt das Quote, will das Publikum das sehen, passt das in unser Format? Also es geht um Sendeplätze und nicht um Qualität. Es gibt auch Sitzungen, wo es nur um die Qualität des Buches geht. Es gibt auch Sitzungen, wo beides eine Rolle spielt. Aber was neu ist und was mich fertig macht und was ich ekelerregend finde, ist, wenn es plötzlich nur um Quote und Format geht. Und das ist deutlich, ist ein ganz neues Phänomen. Das lässt mich aber nicht am Beruf verzweifeln, sondern man muss sich wahrscheinlich die PartnerInnen noch besser aussuchen.
Na, heißt das, dass es früher weniger umsatzgetrieben war oder dass es mehr getrennt
Absolut.
War? Dass es einfach
Total.
Die Abteilung gab, es gab die finanzielle Seite sozusagen, die haben die Ziele verfolgt, die waren aber nicht dominant in dem Prozess sozusagen und die dies künstlerisch verantworten mussten, die waren immer auf Qualität aus oder auf...
Also es ist so, dass, also wenn man Bücher liest, zum Beispiel wie Schimanski erfunden wurde oder so, dann merkt man, da sind die gleichen Probleme wie heute. Die Probleme sind immer zu wenig Geld da und die meisten Leute glauben nicht dran. Und dann wird es ein Überraschungserfolg oder es wird auch ein Flop. Aber was früher war, ich musste mit einem guten Drehbuch überzeugen oder mit einer guten Idee, die dann entweder nach 2 oder nach 15 Fassungen ein gutes oder ein verfilmbares Drehbuch wurde. Und das hat sich radikal geändert. Es muss zum Markt passen und nicht, es muss in sich gut sein.
Es muss verkaufbar sein.
Ja, genau.
Wie viel von deinem Erfolg hat wirklich mit Talent zu tun und wie viel mit Durchhalten?
Boah. Gute Frage.
Und wie hat sich das möglicherweise im Verhältnis auch verändert? Das wäre jetzt die Brücke zur letzten Frage.
Naja, das Problem ist, apropos bescheiden tun, ich kann ja nicht mein Talent beurteilen. Das meine ich aber ernst. Wie soll ich das tun? Es hat mit Durchhalten als alles zu. Erstens, ich bin freischaffend. Zweitens, ich kann nicht mit Geld umgehen. Das heißt, ich muss die ganze Zeit durchhalten. Also, weil ich ja die ganze Zeit sozusagen gegen mich selbst operiere. Ich irgendwie habe nie für Sicherheiten gesorgt. Ich bin nicht vernünftig, also ich arbeite gegen mich selbst. Also halte ich die ganze Zeit durch, habe aber auch die ganze Zeit Spaß. Und mein Talent mögen andere beurteilen. Es hat bestimmt viel damit zu tun, weil wenn ich ganz schlecht schreiben würde, würde man weniger von mir drehen. Es werden schlechte Dinge verfilmt, deswegen kann man nicht mal das als Wert angeben.
Aber es ist jetzt mal abseits der Talentfrage, von der ich sagen würde, du bist übergossen worden mit Talent, aber... mit diesen Widerständen, mit diesen äußeren und inneren Widerständen umzugehen und das permanent in dieser Größenordnung, alleine das, was du jetzt eben in den letzten 3 Minuten aufgezählt hast, ist für den Normalsterblichen da draußen ja vielleicht das abschreckendste Lebensformat, was man sich vorstellen kann, weil schon viel kleinere Widerstände da zur Kapitulation führen. Das ist für dich aber eher ein Motor, scheint es zu sein.
Nee, es ist kein Motor, aber was ein Motor ist, und das ist die blanke Wahrheit, bis auf ganz wenige Ausnahmen habe ich immer nur geschrieben und dann oder auch inszeniert 2-3 Mal, woran ich glaube und was ich selber gerne sehen würde. Und das ist ein Riesenkriterium. Und die Ausnahmen waren, ich bin nur bei einem Projekt geblieben, weil ich zum Beispiel, also in 2 Fällen war es, dass ich die Produzentin wahnsinnig mag. Es war auch mal, dass ich das Geld gebraucht habe, aber das ist wirklich äußerst selten. Also ich brauche das Geld immer. Ich meine nur, dass ich nur wegen des Geldes bleibe. Ich glaube, das gab es sogar gar nicht, Gott sei Dank. Aber so, dass man denkt, oh, das fühlt sich nicht mehr gut an, aber jetzt, ich mag zu viele der Beteiligten. Hm. Aber das hatte ich auch nur 2 oder 3 Mal. Eigentlich, ich mag nicht alle Filme, die aus meinen Büchern geworden sind, aber die meisten, und ich glaube, selbst damit habe ich schon wahnsinnig Glück, weil die meisten werden sich wahrscheinlich schlecht verfilmt fühlen, schlecht ja. verstanden. Und ich habe wirklich viel Glück gehabt. Ich habe Glück mit den Menschen, die sich meiner Arbeit gewidmet haben, echt.
Und andersrum. Danke. Was romantisieren junge kreative Menschen völlig falsch, deiner Meinung nach?
Romantisieren ja, junge
ja,
kreative
ja, von, Menschen? Ja, von dem Betrieb, von dem Beruf, wenn sie einsteigen in den Beruf heutzutage.
Also es ist so, dazu habe ich eine ganz klare Antwort, wirklich, und das meine ich todernst, ich habe keine Ahnung. Erstens habe ich, ich habe keine Kinder. Das heißt, ich bin Ende 50, ich habe wenig Kontakt zur nächsten oder übernächsten Generation. Mhm. Und als Autor bin ich alleine. Ich schreibe alleine und treffe dann Menschen, die verantwortlich sind. Ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt auf einer Tagung der Filmakademie, die ging über 3 Tage. Da war ein junger Regisseur, vielleicht Autor, das weiß ich gar nicht. Der ist, glaube ich, Mitte 20, der hat mich weggehauen. Aber der war klarer, skeptischer, genauer und klüger als wir alle. Also,
das ist ja toll, okay. Also ja, den fand ich dann super. Romantisieren die eben gar nicht, sondern sind...
Das weiß ich, es war nur einer.
Ja, ja, klar. Aber gut, als Repräsentant an der Stelle war super. Könnte man sagen, gibt es auf jeden Fall auch.
Ja. Ja.
Würdest du dich denn als romantisiert einordnen, als du angefangen hast? Hattest du ein völlig romantisiertes Bild und was ist davon übrig geblieben? Es klingt so, als wenn da noch viel von übrig geblieben
ist. Es ist alles übrig geblieben und ich hatte ein völlig romantisiertes Bild, weil ich immer schon, also ich bin immer schon ins Kino gegangen, später kam Theater hinzu und als letztes Fernsehen lustigerweise. Als Kind habe ich kaum Fernsehen gesehen, war ich mehr im Kino und dann später bin ich so eine richtige Couch-Potato geworden und jetzt auch falle ich den Streamern zum Opfer. Aber ich verlieb mich ständig in Regieführende, in Schauspieler, Schauspielerinnen, auch in Schreibende. Langsam kommt auch hinzu, dass ich vielleicht ein bisschen Blick für Kamera oder so kriege. Ich finde das alles super. Ich vergesse auch immer, dass ich selber Teil des Metiers bin. Das heißt, ich sitze dann wirklich wie ein Fan davor und finde es entweder großartig oder ich hasse es, weil mir die Zeit gestohlen wird und ich finde alles furchtbar, aber der romantisierende Blick ist geblieben und damit auch die Freude dran. Jetzt habe ich aber den zweiten Teil
der Frage. Nee, das ist total richtig so. Das habe ich
Es hat sich gar nicht abgemindert. Null.
Alles gut. Super. Und wie gehst du mit Phasen um, in denen einfach nichts gut wird? Also von Auftraggeberseite, von dir, wenn du... kennst du das überhaupt?
Ja.
Schreibblockade? Hast du
so? Ja, Schreibblockade habe ich dauernd.
Wirklich?
Ja. Kein Witz. Also nicht im Sinne von jeden zweiten Tag, aber kommt ganz und kommt so regelmäßig. Sagen wir mal, ich würde jetzt mal tippen, so vielleicht 2-mal im Jahr und dann vielleicht auch wirklich über Wochen.
Oha.
Okay. Ja, aber dann mittlerweile weiß ich das. Und dann gebe ich den Auftraggebern Bescheid. Leider, ich muss echt zugeben, das meine ich nicht lustig. Mhm. Ich bin scheiße in Disziplin. Ich habe ganz selten was richtig pünktlich abgegeben. Das heißt, ich bin sowieso schlecht im pünktlich sein. Wenn ich dann noch vermelde, Leute, jetzt habe ich eine Schreibkrise, keine Ahnung, ob die bis morgen geht oder 3 Monate. Die geht dann nie 3 Monate, aber 3 Wochen kann sein. Aber wie gesagt, wenn man es 3-4 Mal erlebt hat und auch erlebt hat, wie sie einfach so wieder verschwindet, ich erschrecke mich dann nicht. Ich denke dann, Gocke gehört dazu. Ist so.
Es ist so lustig, dass du das sagst, weil ich kenne wenig diszipliniertere Künstler eigentlich als dich, weil ich dich immer nur so sehr strukturiert ansehe, also fast so Thomas Mann-artig. Ich muss aber in meinen Schreibblöcken, denn mein Tag ist so strukturiert, dann und dann stehe ich auf, dann und dann schreibe ich, dann kehre ich zurück, dann mache ich das. Also das und auch das Wegfahren, um in Ruhe und konzentriert schreiben zu können und auch in der Schlagzahl, in der du produzierst. Also ich weiß nicht, wie viele Drehbücher schreibst du pro Jahr?
Ich würde behaupten 3 bis 5 oder 2 bis 4, aber was hinzukommt und das ist...
Das sind ja die Vorproduktion und Ideenfindung für die... Weiteren.
Naja, es ist so, der Hauptteil sind eigentlich Fassungen. Das heißt, dass ich ein Buch schreibe, also wirklich von Seite 1 bis Seite 100, ja, wie gesagt, das kommt so 2 bis 4 Mal, 3 bis 5 Mal im Jahr vor. Aber manchmal kriegt man ein Buch zurück und sagt, okay, 3 neue Szenen, dann können wir drehen. Oder auch, schreib das ganze Buch neu. Oder ich sage zur Kritik, das ergibt keinen Sinn drin rumzufummeln, ich werf's weg und schreib's neu. Und das sind dann richtig, das sind Massen an Arbeit. Auch zu Ideenpapieren oder die längere Form von Ideenpapier heißt Treatment. Das kann richtig Zeit schlucken. Also ein 100 Seiten Drehbuch, wo man weiß, was man will, ist schneller geschrieben als 30 Seiten Inhaltsangabe. Weil man da wirklich es alles genau durchdenken muss, durchstrukturieren.
So. Das ist jetzt die Antwort. Was war wichtiger für deine Karriere? Die Inspiration, von der du, glaube ich, unerschöpflich viel hast, oder die Disziplin eben, um diese ganzen Fassungen
beispielsweise... Da würde ich echt sagen, beides gleichermaßen. Mhm.
Und inwieweit sind diese Anmerkungen oder noch eine Fassung vorne, ist das nicht auch beleidigend, wenn man sich etwas ausgedacht hat und denkt irgendwie, nee, das ist aber genauso, habe ich mir das eigentlich gedacht. Und dann kommt immer noch mal, nee, das ist, reicht immer noch nicht oder es müsste mehr so, es müsste mehr so. Es verwässert ja schon sehr die Essenz manchmal von einem
Werk. Nee, finde ich nicht. Also ich würde sagen, das meistens, und eigentlich finde ich das schade, weil ich wäre gern so ein Künstler, der sagt, ach, es war in der Urform am besten. Aber meistens ist es so, dass ich aus Konferenzen rausgehe und sage, toll, danke, jetzt darf ich ein Drittel neu schreiben.
Aber der Punkt stimmt.
Ja, der Punkt stimmt. Oftmals sage ich, oder ich schicke nachts eine SMS an den Auftraggeber und sage, lustig, jetzt merke ich beim Schreiben, es wird besser. Es gibt den frustrierenden Fall, dass es immer schlechter wird. Und wie gesagt, das gehört dann zu den ein, zwei Malen, wo ich geblieben bin, entweder aus Loyalität oder aus Geldnot. Aber das ist mir selten passiert. Meist sind Anmerkungen gut. Aber wenn, also es gibt natürlich auch den Punkt, wo man sich streitet und kämpft, einfach weil ich dann so an etwas glaube. Aber da bin ich, glaube ich, noch nicht frustriert worden, dass es mir aufgezwungen wurde. So, dann kämpft man es halt durch. Also ich habe auch schon eins, ich würde wahnsinnig gerne, das ist jetzt wirklich witzig gemeint, aber einmal im Leben möchte ich den Satz sagen, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Weil das natürlich in Filmen dauernd vorkommt und ich nie wüsste, warum ich das sagen
soll. Und Abgang.
Aber mit diesem Gestus habe ich zweimal eine Konferenz abgebrochen, weil ich dachte, das ist mir jetzt wirklich zu blöd, das mache ich nicht mit. Das war auch, es hat auch Spaß gemacht. Aber dann führt man sich so als Künstler auf. Ja, dann bin ich mal kurz der Lars Einiger des Drehbuchgewerbes, aber natürlich bin ich das gar nicht. Aber sich so aufzuführen, wenn man sich wirklich im Recht fühlt, kann Spaß machen.
Kann Spaß machen, kann eine Chance sein.
Mit war aber in 30 Jahren zweimal.
Ja, das ist
30 Jahren zweimal. Aber sag mal kurz, was hast du, ich bin ja gerade reingekommen, es ist demütigend umzugehen, was hast du gesagt?
Ja, das ist halt demütigend damit mit umzugehen, finde ich. Also so. Und diese Geste, also in diese Rolle zu schlüpfen, der Diva, ist natürlich eine ganz kreative Art und Weise, mit dieser Demütigung umzugehen. Das meinte ich, ja, dass man sich nicht beleidigt zurückzieht oder damit das eskalieren lässt, sondern gerade in dieser Branche dann damit spielerisch umzugehen. Ich glaube, das ist auch bei den echten Diven, also bei den Lars Eidingers, nicht immer nur echt empfunden. Ich glaube, das hat er sogar schon gesagt,
dass er
damit als Attitüde auch spielt, damit er aus solchen Situationen rauskommt.
Absolut.
So. Und das finde ich eine total legitime Exit-Strategie. So, ne?
Es gibt diesen sehr schönen Dokumentarfilm über ihn und da gibt es ja so einen Ausbruch von ihm bei den Nieren-Promen. Das Irre ist, der flippt aus. Und dann gibt es eine Sekunde, die könnte ich sogar benennen, wenn wir es zusammen gucken. Da sieht man, ab jetzt macht es ihm Spaß. Jetzt macht er weiter, obwohl der Zorn schon durch ist. Das ist so ein toller Moment. Das ist schön. Das ist sehr schön.
Das sollte man sich gönnen, auf jeden Fall. Was war dein persönlich härtester Rückschlag beruflich?
Oh. Ja, ich habe ja eben gesagt, ich bin meistens zufrieden. Ich muss da wirklich, das ist keine Performance, ich muss darüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, ob ich... Also ich habe Filme, die... Ach doch. Doch. Doch, ich weiß. Ich bin mal von einer Regisseurin, warum soll ich es denn nicht sagen, Maria von Heland, die hat was gemacht, die hat mich ein Buch mehrmals neu schreiben lassen und ist mit mir am Ende unserer gemeinsamen Drehbucharbeit Seite für Seite, das ist keine Übertreibung, dieses Film, mit mir Seite für Seite durchgegangen, das ganze Ding, und hat gesagt, I love it, I love it, I love it, und hat dann vor Ort am Set, also als ich nicht mehr dabei war, als Drehbuchautor ist man ja fertig, ab dem Moment, wo gedreht wird, hat dann alles neu geschrieben. Ich sah den fertigen Film und sagte, das habe ich nicht geschrieben, das habe ich nicht gemeint, das ist nicht von mir.
Okay.
Das war ein, also da ist mir, und das war ein Liebesstoff, den habe ich mir für eine, also nicht ein, also auch noch ein Liebesfilm, aber den habe ich für eine meiner engsten Freundinnen und Lieblingsschauspielerin Ulrike Cetschare mir ausgedacht. Erstens wurde sie nicht besetzt und zweitens war das wirklich ein ganz naher Stoff, mir nahe, und der ist dann halt hinter meinem Rücken umgeschrieben worden und ich sah den fertigen Film, der hatte nichts mit mir zu tun. Das empfinde ich als entsetzliche Niederlage.
Das kann ich verstehen.
Als Verrat.
Das Betrug. Kann ich verstehen, aber vom Theater kommend kann ich auch verstehen, dass man so ein, dass man einen Text auch als Basis nimmt, um ein eigenes Werk zu schaffen und dass man auch von dem Text sehr inspiriert sein kann und dann auf einmal so Türen aufgehen und man sich vergaloppiert in eigenen Gedanken, in eigenen Fantasien. So, also gerade wenn jetzt die Form nicht so geschlossen ist wie bei Shakespeare oder wie auch immer, sondern eben modern, dann gibt es ja viele Knöpfe, die da gedrückt werden beim Rezipieren und beim Lesen, und dann kann es einem schon passieren, dass man denkt, oh, das wäre doch toll. Also dass es da so mit einem durchgeht irgendwie. Es muss ja keine Boshaftigkeit sein. Man aber eben gar nicht in der Lage wäre, selber eine Basis zu schreiben oder herzustellen. Aber man irgendwie so Lust empfindet, das weiterzudenken. Also im Endeffekt wie Sampling oder sowas in der Musik. Also das kann ich mir schon. Und das ist trotzdem, dass man trotzdem Kraftwerk sein kann und sagen kann, 30 Jahre, du darfst es nicht verwenden.
Das habe ich nicht verstanden.
Kraftwerk hat ja Moses Pelham verklagt. Und jetzt war letzte Woche vom EuGH Schluss.
Aha.
Die gesagt haben, auch er darf das. Und die haben es dann zurück überwiesen ans Landgericht. Aber 30 Jahre nicht klein beigegeben haben für drei Noten. Es geht um drei Notenfolge.
Kannst du sie singen?
Nee.
Kraftwerk kennt man ja eigentlich.
Ja, aber
sie ist ein Model und sie sieht gut aus.
Ich weiß gar nicht, ob das aus diesem Titel ist oder aus einem anderen. Auf jeden Fall sind es wirklich nur drei Noten gewesen. So. Und er hat die für Sabrina Setlock, glaube ich, gesampelt und dann benutzt. Genau. Aber ich kann es verstehen. Es ist eben auch eine ganz eigene Kultur. Ich weiß nicht, wie alt die Kollegin ist, aber aus der man kommt, gab es ja in der Literatur, gab es ja auch immer wieder Diskussionen darüber, was darf man jetzt irgendwie klauen. Und jetzt mit der KI gibt es ja permanent wahrscheinlich die Diskussion, was gehört wem und so. Interessante, wie stehst du denn dazu zu KI? Und also deine Werke, hast du die schon mal
wieder gefunden? Ich möchte erst den Vorgang vorher was
sagen.
Obwohl ich mich da aus dem Fenster lehne. Es ist nämlich so, alles, was du gesagt hast, finde ich hochsympathisch, verstehe ich und habe ich auch so erlebt, also am Theater. Der Punkt ist, ich sehe den Vorgang völlig anders, weiß auch, wie er anders einzuschätzen ist, bloß alles, was ich jetzt sagen würde, wäre wahrscheinlich erstens justiziabel.
Ja, genau, ja.
Und das mache ich natürlich
das
nicht.
Das sollte nicht machen.
Aber also alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig und trifft auf diesen Fall unter Garantie nicht so, aber das könnte ich jetzt so nicht beweisen, deswegen möchte ich auch nicht und nicht unbedingt verklagt werden. Hallo Maria. So. Aber was wolltest du mit
KI? Wir sagen ja, wir geben ihr die Chance,
sich und auch KI? Zu äußern,
wenn sie wollen. Nee, also, naja, die Urheberrechtsdebatte kriegt ja jetzt wieder eine neue Dimension, in dem eben KIs gefüttert werden, weltweit mit Inhalten. Man weiß ja gar
nicht. Ist doch illegitim, oder?
Du weißt ja gar nicht, welche Drehbücher von dir jetzt schon irgendwo hochgeladen sind
genau.
und Teil der KI sind. Also, so, das ist schon sehr interessant oder sehr fragwürdig. So.
Ja. Nee, ich habe total so eine Mischung aus naiv und arrogant, habe ich KI das Thema jahrelang an mir vorbeilaufen lassen. Und jetzt denke ich, wieso werden meine Texte eingespeist? Aber engagiere mich auch nicht wirklich. Was ich wirklich entsetzlich finde, ist, es gibt ein paar, ich bin mit ein paar Sprechern bekannt bis eng befreundet. Sprecher, also Menschen, die synchron machen oder Hörspiele oder Lesungen, also Hörbücher. Und die sind teilweise arbeitslos. Ja. Das wird jetzt mit künstlich ersetzt. Das finde ich richtig entsetzlich. Wüsste nicht, was ich dagegen tun könnte. Da müssen sich wahrscheinlich Gewerkschaften auflehnen. Aber mir fällt gerade auf, wenn wir darüber sprechen, ich würde mit in einen Streik treten, der dafür eintritt, Menschen zu beschäftigen und nicht die KI. Ja, das würde ich tun.
Wenn das
überhaupt die Frage war.
Ja, ich denke, dass wir da hinkommen, dass das ein bisschen teurer sein wird immer, das Menschliche, aber dass es der Zug dahin größer werden wird, weil die Identifizierbarkeit, auch wenn das halt wahnsinnig toll gemacht ist und du von jedem einen Elias da erschaffen kannst in Windeseile, wir werden halt auch immer schneller in der Einordnung und wir werden immer schneller einordnen können, das ist KI.
Ach, du bist da optimistisch?
Ja, ich bin da optimistisch.
Ach, super.
Ich glaube, das ist eine Aufwertung für alles, was handwerklich ist, weil es Handwerk beinhaltet auch immer den Fehler. Und das kann die KI nicht steuern.
Ja.
Die können den wahllos irgendwo setzen, aber dann wird man immer sagen, ja, aber da passt der Fehler nicht hin, meine Schätzelein.
Ja.
Und bis die das so drauf hat, wird das Menschliche immer obsiegen. Weil das Gefühle provoziert beim Rezipienten. Viel schneller als von der KI.
Das erinnert mich an Actionfilme, weil zum Beispiel, ich gucke deshalb keine Superheldenfilme. Es ist mir völlig egal, wenn Leute rumfliegen können und von Dach zu Dach über 1000 Metern über der Straße sich Blitze zu werfen. Aber wenn ich zwei Schauspielende sehe, die eine Straße lang rennen, ja, bis sie nicht mehr können und dann kriegt eine den anderen, apropos handgemacht, ne? Also Action, die wirklich daraus besteht, dass zwei Leiber sich echauffieren, sich ans Äußerste gehen. Wenn das im Film eingefangen ist, ist mir viel mehr wert als mit Spezialeffekten Superhelden, die irgendwelche Gegenstände nacheinander werfen, Häuser oder sowas.
Das ist halt Faszination. Das ist halt
eher für dich,
ein Autounfall. Also eher für die meisten, glaube ich, aber die gucken
ja, aber für mich nicht. Adrenalin. Ich bin da überzeugter Snob. Ich möchte nicht, dass du mir das weiter
anbietest. Ich bin Autorenfilm. Okay, Herr Wenders, folgende weitere Frage.
Genau das. Ja, das ist mein Seelenverwandter. genau.
Gibt es Dinge, die du heute bewusst kleiner denkst als früher? Apropos Actionfilm.
Ja, ich habe früher bei meinen Büchern überhaupt nicht drauf geachtet, was das kostet. Und das ist mittlerweile so präsent. Ah. Also
Schreiben. Also, ein sehr interessanter Punkt auf jeden Fall.
Ja, ich sag dir
ein Beispiel. Weil das ist ja kostengetrieben. Absolut. Und du musst einfach schon denken, das ist jetzt nicht in der Villa, sondern in einem normalen Reihenhaus.
Genau. Ja. Naja, ich habe irgendwie, also wenn zum Beispiel, also Menschen fahren ja Zug, ne? Mhm. Sie sind sogar dazu angehalten, weniger Auto zu. Mhm. Zugfahren ist dermaßen kompliziert zu drehen und teuer, mhm. dass man eigentlich, also mittlerweile schreibe ich Szenen, wo Menschen auf Bahnhöfe zugehen.
Ja,
und
ja?
dann wieder rauskommen. Oder aus Bahnhöfen mhm. rauskommen. Aber Szenen im Zug sind so schwierig und teuer. So, also so zum Beispiel. Aber ja, das war, ist doch die Antwort auf die Frage, oder?
Naja, könnte auch sein, wie man jetzt auf die nächsten Projekte schaut.
Nö.
Nee, das nicht.
Nö. Nee, das finde ich ist wichtig, dass wenn ich eine Idee gut finde, entweder weil sie mir angeboten wird oder weil ich eine habe, dann geht es mir erstmal nur darum, will ich das erzählen und nicht, ist das finanzierbar, weil alles ist finanzierbar. Man braucht nur Leute. Also es gibt eine Grundregel, die hat, nach der hast du mich zwar gar nicht gefragt, aber die würde ich gerne einmal sagen. Mhm. Meine feste Überzeugung ist, es ist alles möglich, wenn der richtige Mensch sich verliebt. Es sind gerade zwei Bücher von mir verfilmt worden. Eins ist
eigentlich das schönste Schlusswort.
Okay.
Das ja. ist einfach Wahnsinn. Das finde ich super.
Okay.
Sag nochmal.
Es ist alles möglich, wenn der richtige Mensch sich verliebt.
Wunderbar. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch.
Danke.